Vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank, dass ich hier zu diesem Thema sprechen kann in einem eher ungewöhnlichen Rahmen für einen Schlafmediziner. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich betreue das Schlaflabor im Landesklinikum Hocheck auf der Lungenabteilung seit ungefähr 15 Jahren. Hocheck liegt im Süden Niederösterreichs, also ganz in der Nähe. Habe aber mit Intensivmedizin bis jetzt noch nicht sehr viel zu tun gehabt. Ich werde meinen Vortrag im Groben in zwei Teile aufteilen. Zu Beginn möchte ich ein bisschen über das Schlafapnoe-Syndrom allgemein sprechen und dann zum Kern der Sache kommen, zu dem Zusammenhang, zu den Verbindungen mit der Anästhesie, mit der Intensivmedizin. Schlafapnoe, darunter versteht man ein Sistieren der Atmung im Schlaf. Und zwar wird das als Apnoe gezählt, wenn das mindestens 10 Sekunden dauert. Man unterscheidet im Wesentlichen obstruktive und zentrale Apnoen. Die obstruktiven Apnoen bestehen dann, wenn persistierende Atemanstrengung da ist, wenn die Leute also versuchen zu atmen, aber keine Luft in die Lunge bekommen. Eine zentrale Apnoe ist dann klarerweise im Gegensatz dazu das Fehlen des zentralen Atemantriebs, also die Patienten versuchen gar nicht zu atmen. Was ist dann das Schlafapnoe-Syndrom? Von einem Schlafapnoe-Syndrom spricht man definitionsgemäß, wenn mindestens 5 Apnoen oder Hypopnoen pro Stunde Schlaf auftreten und Schläfrigkeit am Tag besteht. Zusätzlich klagen die Patienten häufig über wiederholtes nächtliches Aufwachen, über nächtliches Erstickungsgefühl, über morgendlichen Kopfschmerz, über Unkonzentriertheit, über Merkfähigkeitsstörungen. Es ist also eine ganze Ansammlung an Problemen, deswegen auch Syndrom. So sieht das aus. Ich lasse jetzt einen Moment mit dem jungen Mann alleine. Ja, also das war schon wieder die Atmung, jetzt ist schon wieder vorbei, da ist schon die nächste Apnoe. Das ist ein ganz typisches obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Der kämpft um Luft, kriegt aber keine. So, jetzt wissen alle, um was es hier geht. Im Grunde hat man sowas nur im Schlaf, weil im Schlaf der Muskeltonus niedriger ist als tagsüber. Tagsüber im Wachzustand schnarcht man nicht, hat dementsprechend auch keine Apnoen normalerweise. Dazu gehört natürlich auch die entsprechende Disposition. Die Abnahme des Muskeltonus alleine ist nicht genug. Disposition meint jetzt anatomische Voraussetzungen, der Habitus, die Form des Unterkiefers, das Gewicht, Zungengrundhypertrophie und Ähnliches. Es gibt ja sogar eine familiäre Häufung. Also wenn Eltern Schlafapnoe haben und Kinder schauen den Eltern ja normalerweise ähnlich, kommt es auch bei Kindern häufiger als bei den Kindern auch zu Schlafapnoe. Die fehlende Ventilation im Zuge dieser dieses Verschlusses des oberen Atemwegs führt klarerweise zu Hypoxie und Hyperkapnie. Das führt wiederum zu einer Aktivierung der Hirnrinde, zum sogenannten Arousal oder Microarousal und zu einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Das wiederum führt über die Erhöhung des Muskeltonus im Rachen dazu, dass wieder mehr Platz da ist, zu einer Eröffnung des Rachens, damit zum, wie man gehört hat, oft explosionsartigen Wiedereinsetzen der Atmung, zum Anstieg des PO2, zum Abfall des PCO2, zum tieferen Schlaf, damit wieder zur Abnahme des Muskeltonus und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Wenn man das jetzt als Kuriosität betrachten möchte, wäre es interessant, aber nicht relevant. Relevant wird das Ganze dadurch, dass es nicht selten ist. Das betrifft nach großen Studien, die größte 93 von Young, 2-4% der erwachsenen Bevölkerung in relevantem Ausmaß. 2% der Frauen, 4% der Männer. Männer sind häufiger betroffen. So grob gerechnet sind das in Österreich 250.000 Leute. Und das Schlafapnoe-Syndrom gehört, ist somit die häufigste Schlafwachstörung in den Industrieländern. Mit einer weiteren Zunahme ist zu rechnen. Jeder kennt das Schlagwort von der Adipositas-Epidemie und auch die Zahl an Übergewichtigen in den jetzt noch nicht Industrieländern wird zunehmen. Also das Ganze ist ein Problem, das sicherlich nicht kleiner wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Normalerweise, wenn der Verdacht besteht, dass ein Schlafapnoe-Syndrom vorliegt, so kommt es in der Regel dazu, dass die Gattinnen, die Männer dazu drängen, dass sie endlich irgendwas unternehmen sollen, weil es so laut ist und weil sie nicht mehr zuschauen können in der Nacht. Der erste Schritt sollte dann ein Gespräch mit dem Arzt sein. Es gibt dann Fragebögen. Ich komme noch ein bisschen auf Fragebögen später. Die Epworth Sleepiness Scale ist ein Instrument, mit dem man sehr einfach und kurz Müdigkeit tagsüber feststellen kann. Dann gibt es den Berliner Fragebogen, der gezielt auf Schlafapnoe hindeutet. Wenn nach einem ärztlichen Gespräch ein begründeter Verdacht besteht, sollte eine weitere Abklärung eingeleitet werden. Das ist in der Regel zuerst ein ambulantes Screening, das in Österreich noch nicht wirklich überall flächendeckend funktioniert. Ansprechpartner sind da Pulmologen, HNO-Ärzte, teilweise auch schon Internisten. Da bekommen die Patienten ein Screening-Gerät mit nach Hause, schlafen damit, das wird dann ausgewertet und bei einem erhärteten Verdacht sollte dann eine Polysomnographie im Schlaflabor folgen. Das ist momentan ein bisschen der Knackpunkt. Es gibt in ganz Österreich von mir jetzt grob geschätzt maximal 100 Polysomnographiebetten. Das ist nicht viel, wenn man sich die 250.000 Patienten in Erinnerung ruft. So sieht dann das Bild einer Polysomnographie aus. Damit möchte ich Sie nicht im Detail belästigen. Ganz oben sieht man das sogenannte Schlafprofil. Ich kann also schauen, ob der Patient gut schläft, ob er gar nicht schläft, ob er unterbrochen schläft. Und da herunten, das sind die Atemparameter. Hier sehen Sie diese Zickzacklinien, das sind die persistierenden Atemanstrengungen. Und das da oben ist der Luftfluss, der hier immer wieder und für lange Zeit sistiert. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat es unglaublich viele Studien zum Zusammenhang obstruktive Schlafapnoe mit Herz-Kreislauf-Risiko gegeben. Die engste Verknüpfung besteht mit der arteriellen Hypertonie. 50% der Schlafapnoiker leiden an arterieller Hypertonie. Koronare Herzerkrankung, das Risiko ist bis zu 5-fach erhöht. Herzinsuffizienz, 25% der Schlafapnoiker bekommen früher oder später eine chronische Herzinsuffizienz, ca. 20% eine pulmonale Hypertension, das Risiko für Zerebralinsult ist erhöht und das kardiovaskuläre Risiko insgesamt, und das war das Hauptverdienst der Sleep Heart Health Study, ist um bis zu 30% der Schlafapnoe-Patienten vor, das Risiko ist 2- bis 4-fach erhöht. Somit ist das Ganze also nicht nur ein häufiges Problem, sondern auch ein medizinisch relevantes Problem. Eine ganz alte Studie hat das schon gezeigt. Die blaue Linie, man sieht das vielleicht nicht so gut, das heißt Apnoe-Index unter 20, also das heißt 20 Apnoen pro Stunde Schlaf. Die rote Linie sind über 20. Die Mortalität klafft also nach einigen Jahren deutlich auseinander. Wie behandelt man das normalerweise? Basismaßnahme vor allem bei adipösen Patienten ist die Gewichtsreduktion. Nachdem Rückenlage die unter Anführungszeichen gefährlichste Position für Schlafapnoe ist, gibt es auch eine sogenannte Positionstherapie oder Positionstraining, wo die Leute mit Schaumstoffeinlagen am Rücken oder so dazu gebracht werden sollen, nicht am Rücken zu schlafen. Vorverlagerung der Mandibula ist ein Ansatzpunkt, das kann durch zahnprothesenartige Hilfsmittel passieren oder in seltenen ausgewählten Fällen sogar durch operative Eingriffe. Andere chirurgische Interventionen wie UPPP, Uvulopalatopharyngoplastik, sind etabliert, wenn auch nicht ganz unumstritten. Der Goldstandard der Therapie ist CPAP. Da ist jetzt nicht der High-Flow-CPAP gemeint, der in der Intensivmedizin verwendet wird, sondern das sind kleine, kompakte, leise Geräte, die über eine mittlerweile schon recht bequem gewordene Nasenmaske einen Druck zwischen 5 und 15 Millibar während der Nacht applizieren und damit den Atemweg zuverlässig offen halten. Nun haben Sie gehört, wie man das normalerweise behandelt. Auf der Intensivstation oder bei einem präoperativen Patientengut als Anästhesist werden Sie weder die Zeit noch die Möglichkeiten haben, diese Abklärungsstufen zu durchlaufen. Aufgrund der Häufigkeit des Problems muss man sich aber trotzdem mit dieser Erkrankung auseinandersetzen. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt in das perioperative Risiko, das heißt also Probleme, die postoperativ oder präoperativ auftreten können. Und abschließen möchte ich dann meinen Vortrag mit einigen Tipps, was auf der Intensivstation bei Schlafapnoe passieren kann. Heutzutage wird immer über Leitlinien gesprochen. Ich habe eigentlich nur eine Guideline aus Amerika gefunden, die oben angeführt wurde, die schon eigentlich mit 2006 recht alt ist. Da gibt es eine Auffrischung davon, die aber dann eigentlich nur durch einen Autor herausgebracht wurde. Das ist der untere Text. Leitlinien im deutschen Sprachraum habe ich persönlich nicht gefunden. Ich war kürzlich in Deutschland auf einem Schlafmedizinerkongress, wo dieses Thema auch angesprochen wurde und eigentlich auch mehrfach geäußert wurde, dass es langsam an der Zeit wäre, auch im europäischen oder deutschsprachigen Sprachraum irgendwas in die Richtung zu unternehmen. Womit habe ich jetzt zu tun, wenn ich einen Patienten als Anästhesist auf eine Operation vorbereite? Ich muss mir bei 5% der Patienten grob geschätzt damit rechnen, dass die ein relevantes Schlafapnoe-Syndrom haben. 75% davon sind wahrscheinlich noch nicht diagnostiziert. Empfohlen wird in den von mir vorher erwähnten Guidelines, Fragebögen zu verwenden. Eine präoperative Untersuchung, die darüber hinausgeht, wird in den allermeisten Fällen nicht leicht möglich sein. Eine ganz aktuelle Studie hat darüber hinaus auch gezeigt, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied im Outcome gibt, ob ich jetzt einen Fragebogen ausfüllen lasse und mich bei entsprechend erhobenem Risiko dann entsprechend verhalte oder ob ich eine Operation aufschiebe und davor noch eine Polysomnographie mache, um das wirklich zu untermauern. So könnte so ein Algorithmus präoperativ ausschauen. Wenn ich den Verdacht habe, hier ist dieser Stop-Bank-Fragebogen erwähnt, den ich Ihnen noch zeigen werde, dann kann ich ein hohes, intermediäres und niedriges Risiko unterscheiden und wichtigste Punkt ist, ab dem intermediären Risiko sollte ich die Dinge etwas anders handhaben wie bei allen anderen Patienten. Eine Operation abzusagen oder zu verschieben, wird hier nur bei sogenannten Major Surgery und bei signifikanten Komorbiditäten empfohlen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Patienten, die 25%, die schon diagnostiziert sind. Hier bei moderatem oder schweren Schlafapnoe-Syndrom wird die PAP-Therapie empfohlen. Das heißt, die Verwendung der Therapie, die der Patient wahrscheinlich schon hat. So schaut dieser Stop-Bang-Fragebogen aus, den es leider noch nicht in einer deutschen Übersetzung gibt. Das ist ganz einfach, das sind 8 Fragen, die man wahrscheinlich in ein paar Minuten mit dem Patienten durchgehen kann, im Rahmen einer Anästhesieaufklärung und die wirklich mit einer guten Spezifität und Sensitivität auf ein Schlafapnoe-Syndrom hinweisen. 0 bis 2 Fragen positiv ist niedriges Risiko, 3 bis 4 Fragen positiv ist ein mittleres Risiko und 5 bis 8 Fragen mit Ja beantwortet ist ein hohes Risiko. Wenn ich jetzt solche Patienten habe mit einem hohen Risiko in dem Fragebogen, womit muss ich rechnen? Das erste sind Intubationsprobleme, die kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Ein per se enger Rachen, noch dazu mit nach entsprechender Prämedikation, ist mit einem Tubus einfach vermutlich schwerer zu passieren als in einem Patienten gut ohne Schlafapnoe. Empfohlen wird darüber hinaus intraoperativ möglichst wenig Opioide einzusetzen, eventuell ein Monitoring mit einer Kapnographie zu verwenden. Extubation sollte vorsichtig vorgenommen werden. In den Guidelines, die ich angeführt habe, steht beim kooperativen Patienten. Ich als Nicht-Intensivmediziner kann das jetzt nicht abschätzen, wie wach oder kooperativ man einen Patienten werden lassen kann, bevor man einen Tubus entfernt. Aber nach Extubation ist sicherlich postoperativ mit den größten Problemen zu rechnen. Wichtig ist bei bekannten, behandelten Schlafapnoe-Syndrom den CPAP des Patienten verwenden. Das ist, so nach meiner Literaturrecherche, nicht ganz so einfach. Oft beklagen sich Patienten, dass sie ihr Gerät mitnehmen, aber dass es dann nicht verwendet wird im Krankenhaus aus Gründen des Medizinproduktegesetzes oder weil sich niemand damit auskennt. Also es wäre sicherlich sinnvoll, wenn Patienten ihren CPAP mitbringen, das Gerät erklären lassen, auch den Schwestern im Aufwachraum erklären. Die Patienten sollen zeigen, wie sie die Maske aufsetzen, wo man das Ding einschaltet. Damit ersparen sie sich möglicherweise gröbere Probleme. Trotzdem wird eine längere postoperative Überwachung empfohlen. Ein Plus von 3 Stunden gegenüber dem normalen Vorgehen. Ambulante Eingriffe werden als ungünstig angesehen. Hier vor allem Eingriffe, die doch einen gewissen Zeitrahmen übersteigen und mit einer tieferen Sedierung einhergehen. Die gute Nachricht, in einer ganz großen Studie hat sich herausgestellt, dass bei fast 15.000 Patienten in einem Zeitraum von 4 Jahren kein erhöhtes Risiko für Mortalität 30 Tage postoperativ und 1 Jahr postoperativ bestanden hat, im Gegensatz zu den Patienten, die keine Vorgeschichte oder keinen positiven Fragebogen gehabt haben. Die Patienten mit Schlafapnoe machen also offensichtlich perioperativ Probleme, aber sie sterben nicht häufiger. Wie schaut es mit der Intensivstation aus? Das wahrscheinlich häufigste Problem bei der immer häufiger eingesetzten nicht-invasiven Beatmung ist ein NIF-Versagen durch die supraglottische Obstruktion, noch verstärkt durch Sedierung. Die Patienten bekommen in diesem Setting in der Regel Nasen-Mund-Masken, die drücken auf die Mandibula, man versucht die Masken dicht zu bekommen. Bei Leuten mit Schlafapnoe kommt es dadurch und durch die Sedierung, die Relaxierung zu einem Verschluss im Rachen, der auch mit teilweise wirklich hohen Druckwerten nicht zu überwinden ist. Das ist was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann. Ich arbeite auch auf unserer IMCU relativ häufig mit und wenn es irgendwo nicht funktioniert mit der nicht-invasiven Beatmung, dann sind es meistens Leute mit dem sogenannten Overlap-Syndrom, also die wir vielleicht wegen COPD beatmen wollen, aber die auch ein Schlafapnoe-Syndrom haben. Die Folge der Obstruktion ist ganz einfach, dass die Masken nicht dicht werden, wenn der Flow nicht in die Trachea kommt, geht er daneben. Es kommt zu einer reduzierten Ventilation, dann zu einer progredienten Hyperkapnie und dann sind wir beim Intubationskriterium. Die Abhilfe kann sein, Maskenwahl überdenken. Es gibt verschiedenste Modelle, es gibt Vollgesichtsmodelle, es gibt Nasenmasken. Sedierung, wenn notwendig, eher mit Präparaten wie dem Dextor. Lagerung durch Kopfhochlagerung, teilweise Seitenlagerung, kann eine Verbesserung erzielt werden. Nicht nur bei der nicht-invasiven Beatmung gibt es natürlich Probleme, sondern auch wenig Probleme, wenn auffällt, dass bei einem Patienten nach Extubation oder nach Entfernung einer Trachealkanüle Apnoen auftreten, mit CPAP beginnen und bis zur definitiven Diagnostik nachts fortsetzen. Reintubationen können damit, denke ich, vermieden werden. Diese Tipps kommen aber von mir und sind nicht evidenzbasiert. Zusammenfassend möchte ich sagen, Schlafapnoe ist häufig, rechnen Sie damit. Wenn Schlafapnoe schon bekannt ist, verwenden Sie das Gerät des Patienten. eine Aufnahme von Fragebögen, wie hier angeführt, im präoperativen Setting halte ich für sinnvoll. Bei richtiger Anwendung ist eine weitere definitive Diagnostik aufschiebbar. Das heißt, Operationen, die geplant sind, müssen wegen Schlafapnoe in der Regel nicht nach hinten verschoben werden. Und Schlafapnoe-Syndrom ist eine chronische Erkrankung mit einer chronisch deutlich erhöhten Langzeitmortalität. Eine akut vermehrte Sterblichkeit postoperativ ist aber derzeit zumindest nicht nachweisbar. Europäische Leitlinien zu dem Thema fehlen leider noch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus